96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von 96. Minute, dem Hannover 96 Podcast. Mein Name ist Henne und ich sitze hier mit Gianni und Fabian. Grüßt euch, Jungs.
Moin.
Moin, moin.
Und wir melden uns das erste Mal so richtig offiziell aus der Sommerpause mit einer ersten Update-Folge.
Wird Zeit, oder?
Wird Zeit, würde ich sagen.
Ich habe euch schon ein bisschen vermisst. Ich habe in letzter Zeit nicht so oft mitgemacht und
es
tat schon weh, ne? Jetzt habt ihr mal eine Woche nicht und ja, mir hat's gefehlt.
Ja, und vor allen Dingen hat sich ja doch jetzt so ein bisschen was aufgestaut, aufgesammelt. Ne? Ich hoffe, ihr habt die kurze Sommerpause gut genutzt. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch ein bisschen Vermissung verspürt, sodass wir jetzt wieder voll durchstarten können. Und wir machen das in diesen Update-Folgen tatsächlich immer so, dass wir einfach chronologisch das mal so durchsprechen, was jetzt wirklich in der Woche passiert ist. Ne? Wir machen die Folgen nicht so nach dem Ablauf, wie ihr das aus der Saison kennt. Das wollen wir uns ein bisschen aufbewahren wieder für die Saison, wenn es wieder losgeht. Und ja, aber eine nette Rubrik kommt am Ende neu dazu, die wir jetzt so durch den Sommer tragen wollen. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Also seid gespannt. In der letzten Folge haben wir ja schon den Namen Jonas Bold hier besprochen und haben auch eine Meinung aus Hamburg dazu bekommen und haben auch so die ersten Meinungen von uns abgegeben. Und dann ist es jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich offiziell geworden, dass Jonas Bold unser neuer Vorstand Sport geworden ist. Er hat dann am 1. Juni, den Montag, eine Pressekonferenz, eine 50-minütige Pressekonferenz abgehalten. Und ich fand, da hat sich unser doch sehr gutes Bauchgefühl eigentlich erstmal bestätigt. Ich will einmal kurz für euch die für mich wichtigsten und interessantesten Sachen aus dieser PK zusammenfassen. Also erstmal fand ich ganz interessant, dass er doch ein paar Spitzen bezüglich der bisherigen Transferpolitik abgefeuert hat. Also er hat immer wieder gesagt, ja, es ist ja schon ärgerlich, dass einfach Spieler, die in der letzten Saison hier die Hauptlast auf den Schultern getragen haben, jetzt halt weg sind, ohne 96 irgendeinen Wert zu hinterlassen sozusagen. Ne? Also er hat da wahrscheinlich auf Leopold abgespielt oder auch auf Aseko. Ne? Und das fand ich schon ganz gut. Also er hat generell immer wieder sich darauf bezogen, dass er für Hannover 96 Werte schaffen möchte. Ne? Dass er nachhaltig arbeiten möchte, und ich glaube, das hat er beim HSV auch nachgewiesen, dass das sein Ansatz ist, ne? Nicht irgendwie kurzfristig irgendwie Erfolg zu haben, sondern wirklich so einen Verein langfristig aufzubauen. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass er Ralf Becker den Rücken gestärkt hat. Also er ist verantwortlich für die Transfers, er macht das Operative, das heißt, wir haben jetzt erstmals seit Ralf Becker bei 96 ist, eigentlich so ein Gefühl dafür bekommen, was kann er, was soll er, was darf er, ne?
Wer ist er?
Genau. Und das finde ich eigentlich ganz gut und ganz spannend und habe da auch ein ganz gutes Gefühl, wenn Jonas Bold da mit drauf guckt und am Ende des Tages ja die Unterschriften setzt, aber Becker da jetzt eben loslegt. Und er hat natürlich auch Christian Tietz als Trainer gestärkt, wenngleich er auch gesehen hat, dass es ja gefehlt hat am Ende an einigen Punkten, die er dann auch nochmal kritisch analysieren möchte. Das heißt, ich glaube, er ist keiner, der jetzt startet und sagt, es war ja alles toll, ne, sondern dass man da direkt irgendwie konstruktiv dran arbeitet. Neben ihm saß ja der Geschäftsführer Finanzen, Henning Binzus, und da fand ich interessant, den hat man ja auch noch nicht so oft gesehen, dass die haben ja zusammen beim HSV gearbeitet, dass Binzus scheinbar, also so war es mein Gefühl, ausschlaggebend dafür war, dass Bold kam. Ne? Also Bold sagte auch nochmal, er war jetzt nicht sofort Feuer und Flamme für die Aufgabe. Es hat schon eine Weile gebraucht. Und er freut sich halt total, wieder mit Henning Binzus zusammenzuarbeiten. Und Binzus sagte genau das Gleiche. Also ich hatte so das Gefühl, der hat ihn auch ein bisschen mitgezogen, so aus alter HSV-Verbindung.
Aber für ihn ist es ja auch nicht unangenehm, ne? Du kommst nach Hannover, kennst zwei Nasen, die sehr wichtig sind in deinem Umfeld, auf jeden Fall schon gut. Und damit kannst du ja auch schon ein bisschen voraussehen, wie deine Arbeit laufen wird, was sie dir vielleicht auch irgendwie zutrauen, ne? Wie sie dich vielleicht auch als Chef wahrnehmen. Also ich glaube, das ist schon für ihn eine gute Situation.
Genau, was auch noch ganz interessant war jetzt auch für unsere Sommerpause ist, dass jetzt relativ zügig schon ein paar Transfers eingetütet werden sollen. Er sagte aber auch, er liebt es gegen Ende des Transfersfensters so kurz vor Schluss nochmal ein paar richtig dicke Fische zu angeln, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Das heißt, da können wir vielleicht dann bis in den Saisonbeginn noch auf Transfers warten. Also im Großen und Ganzen war mein Eindruck, er war sehr offen, er war sehr authentisch, er hat ganz viel Einblick schon gegeben. Ich fand, er hat teilweise sehr fußballuntypisch geredet, was ich angenehm fand, ne? Also man merkt, dass das jetzt kein Ex-Kicker ist, sondern jemand ist, der sehr breit sich gebildet hat in diesem Fachgebiet und einfach mit Lust hier startet. Wie ist jetzt so euer Gefühl? Habt ihr ein gutes Bauchgefühl, was Jonas Bolt angeht?
Ja, mein Bauchgefühl ist sehr, sehr gut. Ich habe mich nachdem die ersten Gerüchte da hochgekocht sind, habe ich mich schon brutal gefreut, weil ich ihn irgendwo mit dem HSV verbinde, als man sich dann mit ihm als Person nochmal so ein bisschen mehr beschäftigt hat, dann ist natürlich auch die Leverkusen-Zeit zum Vorschein gekommen. Geile Vita hat vom Sportdirektor über Scout hat er ja eigentlich fast schon alles gemacht, dementsprechend in der Führungsrolle, in der er ist, kann man ihm, glaube ich, auch nicht wirklich was vormachen, weil er überall einen guten Durchblick haben wird. Bezogen auf die PK fand ich extrem stark, dass er sehr, sehr ehrlich war in seinen Antworten. Er hat nicht diese typischen Antworten gebracht, die man dann so erwartet hat auf die eine oder andere Frage. Mir blieben da zwei Antworten im Kopf, und zwar war das einmal bezogen auf die Frage, was er mit Hannover verbindet. Da hat er ganz trocken gesagt, ja, die Durchfahrt, wenn ich mal weiter musste, dann ist vielleicht mal hier und da in der Nacht in Hannover geblieben, und hat dann, glaube ich, im Interview nach der PK, wo er zur Akademie gefahren ist und von der Akademie nochmal zum Stadion, hat er auch nochmal erwähnt, dass er das überrascht war, wie schön Hannover ist, wie schön grün Hannover ist, und man halt quasi über die Egi entlang des Maschsees dann zum großen Stadion fährt. Also ich glaube, die Stadt hat es ihn dann da schon leicht angetan, und ich gehe mal davon aus, je mehr Zeit er hier verbringen wird, desto mehr weiß er, warum wir Hannoveraner Hannover so lieben. Die zweite Aussage, die mir im Kopf geblieben ist, war, ich weiß die Frage nicht mehr, aber er hat auf jeden Fall die Antwort gebracht, dass er nicht so den Plan hatte, nochmal einen Zweitligisten zu führen. Fand ich auch stark ehrlich. Hätte ich auch nicht erwartet, dass der dann die Ehrlichkeit an den Tag bringt. Aber ich finde es irgendwo, wie du es gesagt hast, Henne, ich finde es sehr authentisch, dass er da nicht das sagt, was vielleicht die Presse da gerade hören möchte oder vielleicht auch wir 96-Fans, sondern dass er halt einfach aus dem Bauch heraus das sagt, was er halt denkt oder fühlt. Das finde ich sehr, sehr sympathisch.
Also ich hatte so das Gefühl, hätte ich das von meinem neuen Chef im Büro so gehört, so einen Termin kennt man ja, neuer Chef ist da mal reingerufen, erzählt ein bisschen was, dann hätte ich erstmal ein gutes Gefühl gehabt, weil das scheint ein Mensch zu sein, der andere befähigen will, selbstbewusst Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, bei 96 viele, viele Jahre nicht der Fall war. Wir kennen diese Geschichten mit bis zum letzten Bleistift wird jede Bestellung von Martin Kind unterschrieben. Also dem Verein einzuhauchen, dass jeder, ohne was auf die Finger zu bekommen, auch mal eine Entscheidung falsch treffen darf, ist, glaube ich, auch mal gut, ne? Da irgendwie das Potenzial mal zu heben in all diesen Menschen. Bis hin zur Mannschaft, das passt ja auch zum vergangenen Jahr, ne? Selbstbewusst mal die Entscheidung zu treffen, etwas außerhalb der Taktik zu tun ne? Und auf sein eigenes Können zu vertrauen. Auch da habe ich so ein bisschen eine Ansprache von ihm irgendwie gesehen. Also er wirkte sehr gefestigt in der Branche. Das gefällt mir erstmal gut. Er war vorher als Berater da. Das heißt, er geht nicht nach 3 Monaten schockiert raus und sagt, ich wusste gar nicht, was hier abgeht. Das finde ich auch ausgesprochen gut. Und er hat beim Hamburger SV, finde ich, die Gremien auch tatsächlich ein bisschen beruhigt. Und das kann uns hier natürlich auch total helfen. Ich bin allerdings auch sehr gespannt, wie er mit dem Erwartungsmanagement Aufstieg umgeht. So, ne, weil das, glaube ich, von ganz vielen Stellen unterschiedlich definiert wird. oder auch unterschiedlich drauf geschaut wird. Auch im Fanlager wird sich das ziemlich teilen, glaube ich. Die einen gehen jetzt rein und sagen unbedingt, die anderen hoffen darauf, dass es wieder so gut läuft wie letzte Saison. Die nächsten glauben, es kann gar nicht wieder so gut laufen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie er das einfängt und auch tatsächlich, was er den Gesellschaftern so ein bisschen aus der Tasche leiert, weil ich glaube nicht, dass ein Bolt hier unterschreibt mit der Prämisse, ein Budget zur Verfügung zu haben, was ganz und gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie oben mitzuspielen.
Wir haben eben über Ralf Becker schon gesprochen und rund um die Tage ist dann auch ein anderer Name noch finalisiert worden, den wir auch schon hier in der letzten Folge besprochen hatten, einfach weil er schon länger auch in den Medien waberte und dann gab es eben auch das offizielle Foto. Wir haben nämlich einen neuen Leiter Kaderplanung und Scouting, das heißt, wir verlassen uns nicht nur auf KI, sondern wir haben jetzt mit Paul Wagner einen 27-jährigen, sehr jungen, aufstrebenden Leiter Kaderplanung und Scouting, der seit 2020 bei Dynamo Dresden gearbeitet hat und der sich den Aufstieg in die zweite Liga und den Klassenerhalt ziemlich auf seine Fahne schreiben kann mit dem, was er da an Spielern geholt hat. Und in der Pressemitteilung von 96 wurde von über ihn gesprochen und gesagt, er habe einen modernen Ansatz in strategischer Kaderplanung mit einem Schwerpunkt Datenanalyse. Ne? Also eben, glaube ich, ein junger Typ, der so dieses datennerdige, statistische, was es jetzt einfach im modernen Fußball gibt, sehr gut überblickt und da eine große Expertise hat und einfach ganz neue Impulse hier einbringt. Und ich bin sehr froh, ne, dass wir nicht nur dieses KI-Tool, das outgesourced haben, sondern dass wir jetzt in Persona auch einen haben, der das hier für uns aktiv tut und der ja auch Ralf Becker persönlich kennt, da ist wieder eine Connection. Also habe ich auch erstmal ein sehr gutes Gefühl.
Extrem, auf jeden Fall.
Geht mir auch so und ich finde es ja auch spannend, ne? Jetzt gucken wir mal so einen Kofi Amoako. Ne, der wechselt ja zum HSV, der kam vom VfL Wolfsburg, da hat der Paul Wagner auch schon seine Finger mit im Spiel gehabt, 300.000 gekauft, 1,8 Millionen weiterverkauft.
Hannoveraner übrigens.
Genau, Marktwert auf 4 Millionen hochgetrieben. Also wenn der solche Sachen kann, dann ist es natürlich richtig Hammer und mir gefällt das auch, dass so ein 44-jähriger Bolt und ein 55-jähriger Becker jemanden an die Seite bekommen, der auch vielleicht ganz natürlich aus seiner Jugend heraus wunderbar mit diesen Datentools und KI-Tools umgehen kann, ne? Und der da auch irgendwie den Zugang schafft. Und wenn man sich jetzt diese Kombination anguckt, finde ich schon unglaublich interessant, was 96 da gebaut hat. Bolt als ehemaliger Angestellter von Becker. Becker rückt jetzt in diese operative Ebene rein, ne, die er auch einfach kann. Dieses klassische Kaderplanung nach Gefühl vielleicht auch so ein bisschen, wie man das früher noch gemacht hat, passen die Menschen zusammen. Und dann hast du dieses Netzwerk von Bolt oben drüber und unten hast du die Datenanalyse von Wagner drunter gebaut mit so einem modernen Scouting. Und im Zusammenspiel finde ich das wirklich gerade total spannend und auch so generationsgerecht ein bisschen aufgeteilt.
Ja, und auch auf dem Posten finde ich es tatsächlich auch total interessant, jemanden Aufstrebendes zu haben. Ne? Mhm. Also lass den hier jetzt auch mal so eine Bombenarbeit machen, dann ist er in 2-3 Jahren vielleicht, keine Ahnung.
Ja, guck die Lüftelkarriere. Ne,
Lüftelmäßig beim nächstgrößeren Verein, aber das ist in Ordnung. Ich finde, auf der Scout-Position finde ich das total gut und ich bin da bei dir, Fabian, das macht alles für mich einen sehr ausgewogenen, interessanten Eindruck. Auf jeden Fall wurde dieses Vakuum, von dem immer lange gesprochen wurde, jetzt relativ schnell geräuscharm und auch mit viel Expertise, finde ich, und verschiedenen Kompetenzen auch gefüllt. Also das ist vielversprechend. Am selben Tag wie die Jonas Bolt PK konnten dann bisherige Dauerkartenbesitzer auch ihre Dauerkarte verlängern. Die sogenannte Wandlungsphase ging los und die Preise wurden angezogen. Es wurde davon gesprochen, dass ungefähr so 5% Aufschlag verlangt wird für die Dauerkarte. Und diese Wandlungsphase läuft jetzt bis zum 28. Juni. Was ich jetzt gelernt habe, das schrieb uns ein Hörer, Mitglieder, die keine Dauerkarte haben, haben kein Vorkaufsrecht. Das heißt, wenn du Mitglied bist, darfst du auch erst ab dem 28. Juni dir eine Dauerkarte holen. Es sei denn, du hattest halt in der letzten Saison auch schon eine Dauerkarte. Das ist ein interessanter Punkt, finde ich.
Verstehe ich
Macht
nicht.
Macht wenig Sinn. Nee. Diese Teuerung von ungefähr 5% wurde so begründet, dass es eine maßvolle Anpassung der Preise in allen Sitzbereichen geben sollte aufgrund von gesteigerten Energie-, Betriebs- und Lohnkosten. Wie ist da so euer Gefühl oder habt ihr so ein bisschen was gehört? Preise okay oder unverschämt oder wie ist da so die Richtung?
Ja, also die 5% sind auf jeden Fall bei mir angekommen. Aber ja, also ich persönlich zahle die auch gerne. Das hindert mich jetzt nicht daran zu sagen, nee, deswegen, dann mache ich es halt nicht mehr. Es gibt natürlich sicherlich hier und da jemanden in der Kurve, ja, der ein bisschen mehr drauf achten muss. Da tut das sicherlich auch weh, aber ich habe jetzt nicht so viel gehört an Unmut.
Also wenn ich es richtig jetzt mitbekommen habe, sind die Steher ja auch gleich geblieben vom Preis. Das heißt, man hat da ja den Raum geschaffen für Leute, die sagen, geht so jetzt nicht, vielleicht muss ich mir mal was anderes leisten. Aber das ist ja absehbar. Was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich, der Vorverkauf diese Saison ist vielleicht seit 7, 8 Jahren der erste wieder, der in was Hoffnungsvolles reingeht. Es war bei Titz natürlich auch schon so ein bisschen so am Anfang, ne, dass man da irgendwie eine Aufbruchstimmung gespürt hat. Aber jetzt könnte man sagen, sind vielleicht diese besseren Zeiten schon ein bisschen da. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie das auf den Dauerkartenverkauf sich auswirken wird.
Ich glaube auch, dass wir die Dauerkarten auch toppen im Vergleich zu letztem Jahr.
Also genau, wollte ich gerade sagen, Zahlen gibt es jetzt noch nicht so zu den ersten Käufen, aber ich bin auch gespannt, wie das so anlief jetzt.
Jungs, ihr seid schon gewandelt, oder?
Ja. Wir sind alle drei gewandelt,
kann man sagen. Wandelt euch auch.
Du hast dich so verändert, Johnny. Okay. Ja, aber ich bin bei dir, Fabian. Ich meine, wir leben in Zeiten von Energie- und Betriebskosten, die permanent steigern, Inflation und so weiter und so fort. Und da sind 5% schon schmerzhaft, aber ich denke, zu verschmerzen. Den ersten Transfer seit unserer letzten Folge haben wir jetzt auch schon fixiert. Und zwar ist das Jean Hugonet, ein Franzose, der ablösefrei gekommen ist und bis 2030 unterschrieben hat. Er hat bereits unter Tietz bei Magdeburg gespielt. Er ist ein variabel einsetzbarer Defensivspieler. Der kann auf der 6 spielen, der kann in der Dreierkette beispielsweise den linken Innenverteidiger spielen, der kann aber auch den zentralen Innenverteidiger spielen. Mit diesen ganzen Hintergrundinformationen ist das aus meiner Sicht ein No-Brainer. Also er kennt Tietz, er ist Zweitliga erfahren, er ist variabel einsetzbar und ist ablösefrei. Alles gut. Ich möchte aber, bevor ihr jetzt gleich Stellung nehmt, ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich schaue jetzt mal auf seine letzte Saison bei Magdeburg. Da hat er tatsächlich nur 24 Einsätze gehabt und hat auch nur 3 Scorer gesammelt. Scorer ist jetzt nicht das Wichtigste für einen Innenverteidiger, aber mit einer Passgenauigkeit von 85% ist er auf jeden Fall, was das Aufbauspiel angeht, schwächer als ein Okon, der 91% Passgenauigkeit hatte, oder ein Nawrocki mit 90% Passgenauigkeit. Wo er aber sehr stark ist, ist alles, was mit Zweikämpfen zu tun hat. Also die gewonnenen Zweikämpfe lagen bei 65%, Okon 49%, Nawrocki 56%. Ja, ich habe jetzt vielfach gelesen, dass Hugonet so ein starker Aufbauspieler ist. Das habe ich jetzt in den Daten nicht so wirklich wiederfinden können. Aus meiner Sicht sind seine Stärken vor allen Dingen die defensiven Zweikämpfe und auch das Stellungsspiel, was uns ja gut tun wird.
Ich finde, du sprichst da was an, was total wichtig ist. Mein Gefühl bei diesem Spieler war immer, dass der präsent ist auf dem Platz, ne, dass der bis zur letzten Minute durchspielt. Ich fand den immer unangenehm, wenn der gegen uns gespielt hat. Ne, das ist einfach jemand, der ist sehr wach, so, ne, und das zeigt sich ja auch, wenn er seine Hauptaufgabe ernst nimmt in der Defensive, ne, dass er da auch sehr ernsthaft dabei ist. Und das finde ich total gut, dass man jetzt so jemanden dabei hat. Es steckt aber schon auch irgendwie ein Risiko für alle drei Seiten, also am meisten finde ich für Hugonet und auch für Titz drin, dass diese, ich sag mal, Ehe der Liebe so nach dem Motto jetzt funktioniert, so, ne? Weil man wollte ihn im Winter schon haben, man hat vielleicht auch im Sommer schon mal einmal angerufen in Magdeburg, ob da was möglich ist, also ich bin gespannt.
Ja, absoluter Wunschspieler von Titz, ne? Da erhoffen wir uns mal viel von. Er kennt das System, Er ist wahrscheinlich relativ schnell drin, hat mit Taibi und Kokolo hat er zwei Franzosen im Kader, mit denen er sich wahrscheinlich direkt gut verstehen wird. Finde ich auch von der Chemie immer einen wichtigen Aspekt. Ich bin echt gespannt drauf. Trotz seiner Körpergröße ist er aber auch extrem kopfballstark. Ich bin echt gespannt, aber er ist Rechtsfuß, glaube ich, ne? Also fehlt uns nach wie vor noch einer mit dem Linken.
Und ganz, ganz kurz noch als Fußnote unter Tietz in der Saison. Davor hat er 32 Einsätze gehabt. Das heißt, da war er klarer Stammspieler.
Ich würde die letzte Saison auch gar nicht so werten. Also ja, klar, man guckt sich die Daten an. Aber seine stärkeren Saisons hatte er ganz klar unter Tietz. Und das ist jetzt auch wieder sein Trainer.
Ja. Dann kam eine Information raus, die vor allen Dingen bei Hannes und Gianni für sehr negative Emotionen gesorgt haben. Und zwar wurde das Trainingslager festgesetzt. Und zwar reisen wir in diesem Sommer oder reisen unsere Spieler in diesem Sommer nicht wie letztes Jahr nach Österreich ins schöne Tirol, sondern es geht nach NRW in den Iserlohn. Ungefähr 200 Kilometer von Hannover entfernt. Also nicht so ein schöner Sommerurlaub, / Sommerarbeitsplatz für die Spieler, wie zuletzt. Trainingslager findet statt vom 17. bis zum 24. Juli. Geplant ist, dass man, und Gianni, das müsste dich doch jetzt ein bisschen erwärmen.
Ich weiß, was kommt.
Dass man im Vier-Jahreszeiten-Hotel schläft und im Hembergstadion trainiert. Und das hat ja bei der EM 2024 welche Nationalmannschaft gemacht?
Die italienische.
Die Italiener. Genau. Also, Spaß beiseite. Es wird gesagt, kurzer Anfahrtsweg, kurzer Reiseweg für die Spieler, aber eine Top-Bedingungen vor Ort im Hotel und auch von den Plätzen her und so. Ich erinnere mich da letztes Jahr noch dran, dass da in Tirol wirklich ein Kommen und Gehen war. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo irgendwie eine Woche nach uns in Tirol aufschlagen sollte und dann haben die 96er mussten auf einen anderen Platz ausweichen und so. Also das war alles nicht so toll. Aber Gianni, erzähl doch mal, warum hast du dich so wahnsinnig darüber aufgeregt bis heute, warum das im Iserlohn ist?
Ja, ich finde es recht unromantisch. Also ich bin über Jahre schon echt extremer Fan von Trainingslagern gewesen, habe auch schon diverse Trainingslagerbesuche in meiner Laufbahn als 96-Fan miterlebt und es ist schon immer so ein kleines Highlight im Sommer oder auch im Winter. Wenn man, ich sag mal, ein bisschen weiter von zu Hause weg die Mannschaft begleitet. Jetzt fährt man da irgendwo in Ruhrpott. Keine Ahnung, wie viele Kilometer das von Gelsenkirchen weg ist.
Sauerland bitte, ja?
Ja, so kann man sich es schönreden, ja.
Ist das Schönreden, Sauerland?
Ja, es klingt auf jeden Fall nicht nach Gelsenkirchen. Das ist schon mal irgendwo eine Art von Schönreden.
Ja, das riecht danach vielleicht.
Also prinzipiell kannst du da halt morgens hin und abends wieder zurück. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie das bei der Mannschaft ankommt. Ne? Du hast dann da irgendwie so ein paar Spieler, die von außerhalb kommen, die vielleicht auch hier und da mal was in größeren Vereinen gespielt haben und dann schlagen die immer 96 auf und dann geht's halt ins Trainingslager, was so fürs Teambuilding auch immer extrem wichtig ist. Da hast du so eine 2-Stunden-Fahrt vor der Brust und dann bist du halt da. Also hat irgendwie einen komischen, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll.
Was ich auch immer dachte, dass man jetzt im Sommer nach Österreich fährt, was ja quasi fast alle 36 Profimannschaften gefühlt irgendwie in der ersten und zweiten Bundesliga machen, weil da die klimatischen Bedingungen besser sind. Mhm. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie es in Iserlohn dann auch brütend heiß bei 32 Grad und dann steht die Suppe in Deutschland dann ja auch da in der Luft. Mhm. Das kann schon ziemlich hart werden. Deswegen dachte ich immer, Österreich wird ausgewählt.
Entweder,
gar nicht, ne?
Also entweder das oder du hast halt eine Woche Regen. Kann ja auch gut und gern mal passieren.
Naja, aber klimatisch ist Tirol jetzt auch nicht so easy, ne? Also da wechseln auch Regengüsse mit starkem Sonnenschein. Das war letztes Jahr auch nicht optimal. Aber um nochmal kurz zusammenzufassen, aus Fansicht, ne? Also Gianni und Hannes reisen sehr gerne mit an beim Trainingslager. Und dann ist das natürlich nicht so romantisch. Ich glaube, aus Spielersicht, es ist am Ende ja auch eine Dienstreise. Und klar, ist es schöner, in den Bergen zu sein und dann abends vom Balkon auch mal ins Gebirge zu gucken. Aber ich glaube, das ist gar nicht so ein Riesending für dich.
Ich glaube, für das Tagesgeschäft, was sich da vor Ort abspielen wird, wird das schon passen. Die haben sicherlich keine Anlage ausgewählt, die da irgendwie den Ansprüchen nicht genügt. Die Plätze werden gut sein, das Hotel wird gut sein, den Jungs, denen wird es an nichts mangeln. Aber es gibt halt viele, die das gerne mal auch verknüpfen mit einem Österreich-Urlaub oder weiß der Kuckuck.
Ja.
Und die Frage ist ja auch dann immer, wenn man da hinfährt, dann musst du natürlich auch irgendwo, ich sag mal, das Programm, neben dem Programm, was abgespult wird, musst du ja deine Zeit auch füllen. Und es gibt nichts Geileres als beispielsweise in Österreich. Kannst du wandern gehen, kannst Fahrrad fahren, kannst dir irgendwo ein paar Semmel und ein schönes Bierchen einverleiben. Im Ruhrpott, wo willst du hin?
Sauerland.
Im Sauerland, wo willst du hin? Willst du nach Gelsenkirchen fahren? Also auf gar keinen Fall.
Ja gut, sind wir auf jeden Fall jetzt auch gespannt, was dann eventuell für Trainingsspiele dort laufen werden und so weiter und so fort. Aber wir haben schon gemerkt, Johnny und Hannes haben einen kleinen Sommer-Downer dadurch bekommen, dass Vielleicht. Sie eventuell nach NRW reisen müssen. Das nächste, was kam, ist für mich relativ überraschend, dass Lars Barlemann, der jetzt schon seit vielen, vielen Jahren bei unseren Profis so als Analyst und als erweiterter Co-Trainer mitgearbeitet hat, unter ja auch verschiedensten Trainern, muss man ja sagen, der war ja wirklich eine 96-Konstante, dass der jetzt, kann man glaube ich so nennen, aufsteigt, ist jetzt Nachfolger von Daniel Stendel und U23-Trainer. Und sein Nachfolger ist Clemens Döring, der ist 27. Johnny, du kennst ihn halbwegs von der U17. Ist bis jetzt der U17-Haupttrainer gewesen, ne? Und Markus Böker, der glaube ich vielen auch so vom Gesicht bekannt ist und der auch sehr beliebt und sehr geschätzt war, ist zu RB Salzburg gezogen worden. Wer das wohl in die Wege geleitet hat?
Markus Mann Masterclass.
Jo. Stattdessen kommt jetzt aber Jannik Kirchenkamp, auch wieder ein Mann aus dem Magdeburg-Gefilde, ein Mann, der die Tietz-Mannschaften bei Magdeburg schon auf seinen Spielstil fit gemacht hat. Das heißt, der Nächste in dem ganzen Klüngel Hannover 96, die schon mal zusammengearbeitet haben. Barlemann, so hört man jetzt, habe sich mit Tietz nicht so gut verstanden. Tietz hätte hier schon wieder Scherben hinterlassen. Das lassen wir jetzt mal so stehen, wie ihr es auch lesen könnt. Habt ihr da irgendwelche Meinungen zu diesem Thema?
Clemens Döring bleibt abzuwarten. Er hat ja eher eine passivere Rolle in dem Trainerteam, ist aber einer der Trainertalente in der Akademie, der jetzt gefördert werden soll. Er war U17-Trainer, auch allerdings nur ein Jahr. Also es war jetzt noch nicht so, dass er da über 2-3 Jahre die U-Mannschaft in der Bundesliga geführt hat. Das war nur ein Jahr. Barlemann hat irgendwie komischen Beigeschmack, muss ich sagen. Man liest in der Presse, dass er, ja, dass es da irgendwie zwischenmenschliche Spannungen gab mit Tietz. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wir machen uns da jetzt nicht so den Schuh draus. Wenn da was dran sein sollte, fände ich es komisch, jemanden, der sich mit dem Cheftrainer der ersten Mannschaft nicht versteht, als Cheftrainer in der zweiten Mannschaft einzusetzen, weil darunter könnte ja gegebenenfalls auch dieser Durchfluss leiden, der von den Amas dann irgendwie hochgeneriert wird zu den Profis.
Um das also mal kurz zu sagen. Die provokante Lesart von mir ist vielleicht ein bisschen anders. Es wird jetzt alles im Trainerteam darauf zugeschnitten, dass Titz seine Arbeit machen kann. Das könnte ein Ergebnis aus der Analyse gewesen sein, dass Titz zum Beispiel gesagt hat, ich hatte noch nicht das perfekte Trainerteam um mich. Ne, dann gibt es das Feedback, okay, dann baue es dir jetzt. Du hast jetzt noch ein Jahr Vertrag, mach da jetzt. Barlemann geht in die U23 und bleibt da der Backup-Trainer. Ne, also wenn irgendwas passieren sollte, tanzt halt Barlemann bei der U23 noch rum, dann kannst du den zur Not hochziehen. Bisschen provokante Lesart, ne? Aber ich glaube, so wie es sich jetzt gerade anfühlt, wird Titz die Möglichkeit gegeben sein, Trainerteam da so hinzuschustern, dass er keine Ausreden mehr hat, sag ich mal.
Macht Sinn, macht Sinn. Ne? Man hat ja auch gelesen, dass Barlemann wohl eine extreme Nähe zur Mannschaft hatte. So habe ich es zumindest gelesen. Aber ich habe immer wieder den Namen Christian Schulz gehört, als möglichen Kandidat für die U23. Und den hätte ich viel, viel mehr gefühlt.
Naja, wobei man sagen muss, dass ein Barlemann auf Trainerposten ja mittlerweile schon deutlich mehr Erfahrung hat als ein Christian Schulz. Ja. Also ihm das vielleicht auch ein bisschen mehr zugetraut wird. Plus man Barlemann natürlich auch auf der Payroll hat und den so sozusagen verschieben kann. Für ihn ist es irgendwie ein Aufstieg, weil er jetzt mehr Hauptverantwortung hat. Also lassen wir uns mal überraschen. Am Ende muss man auch sagen, er war auch jetzt eine lange Zeit auch hauptsächlich für die Standards verantwortlich, was man so gehört hat. Und die Standards waren jetzt auch nicht so der Bringer. Und dass, wenn du so eine Konstante bist und über so eine lange Zeit da im dritten, vierten Glied sozusagen im Trainerteam bist, dann bist du halt vielleicht auch ein Ansprechpartner für Spieler, die dann schon etwas länger da sind. Und dass Tietz da vielleicht mal so ein bisschen aufräumen wollte, finde ich jetzt gar nicht so unglaublich abwegig. Ich meine, dass Tietz ein eigener Charakter ist, der seine klaren Vorstellungen hat, dass da machen wir ja auch keinen Hehl draus. Ich glaube, das kann man auch, ohne ihn persönlich zu kennen, ganz gut so sagen. Okay, dann kam gestern, wir nehmen jetzt heute Sonntag auf, die Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde. Und ich kann sagen, wir drei saßen alle mitfiebernd vor dem Fernseher und haben uns irgendwie krasse Duelle gewünscht, ne? Und letztendlich ist es dann der SV Hemelingen geworden von, ich betone, weil wir ja auch History-Nerds sind, von 1858, also ein traditionsreicher Turnverein. Natürlich ging es 1858 noch nicht mit Fußball los, aber ein Turnverein, den es schon sehr, sehr lange gibt, aus dem Bremer Raum. Ansetzung steht jetzt noch nicht fest. Irgendwas zwischen dem 21. und dem 24. August werden wir dann Richtung Bremen reisen. Der SV Hemelingen bemüht sich darum, das Ganze im Weserstadion austragen zu lassen, was ich ganz geil finden würde. Also eine kleine Auswärtsfahrt. Ich meine, also sind wir uns einig, wir haben uns alle irgendwie ein cooleres Los von Fanszene und von dem Sportlichen gewünscht. Aber wenn man es positiv sieht, ist es eine kurze Reise ins Weserstadion. Das kann man schön voll machen, vielleicht mit 96 Fans plus. Die Wahrscheinlichkeit, dass man doch mal wieder die zweite Runde erreicht, ist zumindest minimal gestiegen.
Ja.
Oder wie geht's euch jetzt mit dem Los?
Also ich finde es persönlich richtig scheiße, das Los. Aber das Positive ist natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit steigt. Also wenn wir jetzt irgendwie einen Drittligisten mit einer coolen Szene zugelost bekommen hätten, wäre natürlich die Fahrt schöner. Aber die Wahrscheinlichkeit wäre größer, dass wir die erste Runde nicht überleben. Als ich gehört habe, Landespokalsieger Bremen, da ist mir sofort, man denkt sich dann natürlich sofort, okay, dann wird es im Weserstadion ausgetragen. Finde ich jetzt auch unromantisch, muss ich sagen, in so einer halbleeren Schüssel. Gut, klar kann man da mit vielen Leuten hin, aber ich finde DFB-Pokalspiele in der ersten Runde schon charmanter, wenn du dann irgendwie bei einem kleineren Club spielst, der aber im eigenen Stadion spielt. Naja, gut, müssen wir jetzt so hinnehmen.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja.
Ich bin gespannt so ein bisschen, weil ich nächstes Jahr den Anspruch an die Mannschaft habe, dass sie die Pflichtspiele souverän gestalten. Das wäre der Schritt weiter von dieser Saison. Das ist dann so eine Pflichtaufgabe, die da steht. Ne? Und du sagst es, Johnny, wir scheiden gerne in der ersten Runde aus und das kann da halt dann und darf dann da nicht passieren.
Dann startet jetzt in dieser Woche am Donnerstag die Weltmeisterschaft und das Schöne ist, wir haben im Eröffnungsspiel womöglich einen 96-Spieler auf dem Platz als Stammspieler stehen. Wisst ihr, wer es ist?
Imo Okon.
Yes.
Imo Okon für Südafrika. Ist tatsächlich auch der einzige Spieler aus unserem Kader jetzt in der neuen Saison, der bei der WM teilnimmt. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und werde Donnerstag mal reinschalten. Elias Sad ist auch noch dabei. Der wird jetzt wahrscheinlich nach dem Sommer dann nicht mehr für die Roten auflaufen, aber auch dem wünschen wir natürlich mit Tunesien viel Glück. Ganz kurz, WM-Stimmung, habt ihr die?
Nein.
Nur für ihn, das ist gut, das ist gut. Okay, gut, dann nächstes Thema. Und zwar geht es in den letzten Tagen und Wochen doch immer mehr auch um den Namen Daisuke Yokota. Es scheint so zu sein, dass Christian Tietz Yokota gerne als Wunschspieler halten wollen würde. Wir haben den ja ausgeliehen von KAA Gent aus Belgien und haben ihn mit einer Kaufklausel ausgeliehen. Die liegt bei 2 Millionen Euro. So, jetzt gibt es drei Optionen, die ich euch mal vorstelle und ihr sagt mal, mit welchem Weg ihr gehen würdet. Also der erste Weg ist, man verzichtet auf diese Kaufklausel, zieht die nicht und er geht eben zu KAA Gent wieder zurück und er ist kein 96-Spieler in der kommenden Saison. Die zweite Variante, und ich glaube, mit der liebäugelt Christian Tietz aktuell tatsächlich am meisten, ist, dass 96 die 2 Millionen Kaufklausel zieht und damit einen Königstransfer landet und er auch in der kommenden Saison bei 96 wirbelt. Dritte Variante ist, man zieht die 2 Millionen Kaufklausel im Sinne eines Jonas Bolt Werte schaffen und versucht, Jokota dann teurer weiterzuverkaufen, weil es wohl tatsächlich auch einen Markt gibt für ihn. Sogar Bundesligisten scheinen an ihm interessiert zu sein. Ne? Das heißt, dass man irgendwie spekuliert, dass man auf diese 2 Millionen vielleicht noch eine, zwei, keine Ahnung, Millionchen oben drauflegen kann und mit Jokota dann sozusagen Gewinn macht. Welche Variante würdet ihr ziehen?
Ganz schwierig. Dadurch, dass es einen Markt für ihn gibt, kann man diese Variante, ich lasse es auslaufen und verhandle dann nochmal nach, auch nicht so richtig machen. War ja auch unter Mann ganz gerne mal so ein bisschen immer unser Weg. Ich wäre fast, wenn Tietz ihn unbedingt behalten will, bei der Variante 2, weil Variante 3 dann immer noch möglich ist. Find's aber ein Ticken unkreativ, wenn Jokota jetzt der 2-Millionen-Transfer werden würde, so vom Gefühl her. Obwohl er natürlich schon jemand ist, gut, wir haben oft genug auch uns über ihn geärgert, wenn er sich festgedribbelt hat, aber er zieht bis zum Ende durch, er ist topfit und für die zweite Liga fast so gut.
Ja, topfit, ich erinnere dich mal an die Krämpfe, die er in den letzten Spielen reihenweise immer hatte.
Hätte ich auch, wenn ich so spielen würde wie er. Und das machen ja auch wirklich ganz, ganz, ganz wenige Profifußballer. Ja, aber ich finde ihn eigentlich gut und vielleicht ist ein Tick mehr Motivation nochmal für die letzten 5 Minuten, für die letzten 5 Spiele in der Saison, wie auch immer, wenn man dann halt fester Spieler bei einem Verein ist. Ne? Ich würde als Fußballer auch ungern rumgereicht werden.
Ja, extrem schwierige Entscheidung. Es wird wahrscheinlich die erste nennenswerte Entscheidung von Bolt sein, jetzt in der kurzen Zeit. Boah, ich kann mich echt nicht auf eine der Optionen festlegen. Ich gebe dir recht, Fabe. Man kann nicht mehr so spekulieren, dass man vielleicht den dann für 1 Million kriegt, wenn es einen Markt für den gibt. Ich erinnere mich da immer an Rain B, der, glaube ich, eine Klausel von 400.000 hatte und Markus Mann hat ihn einfach für Lauf von Bayern dann geholt. Das geht leider nicht. 2 Millionen finde ich da tatsächlich auch echt viel. Ich vergleiche ihn jetzt mal mit einem Rochelt, der 1,5 Millionen gekostet hat damals. Ich finde, da klingen 2 Millionen okay, weil wir wissen auch, was Jokota kann. Aber ja, wie viel Budget haben wir? Das ist natürlich die Frage. Wenn du dir da direkt 2 Millionen von nimmst für einen Jokota, boah, der hier und da vielleicht nicht mal sowas von klar gesetzt war über die Saison hinweg, finde ich da 2 Millionen schon echt happig.
Mhm. Ja, am Ende hat er 30 Spiele gemacht und hat 9 Scorer gesammelt, ne, auf dem Flügel. Das ist schon eine Ansage.
Und wenn
das
du
ist
den schon die Spur okay. zur Torgefährlichkeit mehr noch hinkriegst, ist er natürlich wirklich der Unterschiedsspieler.
Ne? Ja, genau. Das kannst du auch gerne mal kriegen. Ne? Gerade, man sagt ja immer, die erste Saison, die Spieler in der Mannschaft, im System spielen, das ist immer so ein Reinkommen. Und so richtig zünden tun sie dann oftmals in der zweiten Saison. Könnte bei Jokota natürlich darauf hinauslaufen, dass wenn er hier bleibt, dass er nächstes Jahr eine brutal gute, wichtige Rolle spielen wird. Aber wie gesagt, 2 Millionen für unsere finanziellen Möglichkeiten ist schon ein Brett.
Ich finde es okay, ich könnte es mir vorstellen, zumal er jetzt die Mannschaft kennt, den Trainer kennt, der sehr auf ihn und seine 1-gegen-1-Qualitäten setzt. Er hat mit Matsuda einen Landsmann in einer Mannschaft, mit dem er sich auch gut versteht. Also das spricht schon viel für. Ich finde es auch interessant, einfach ihn als Bundu-Ergänzung zu haben. Es sind einfach zwei sehr unterschiedliche Flügelspieler, wo du so ein bisschen Variabilität hast. Mein erster Impuls war auch, oh nee, ein bisschen zu teuer. Und hat dann doch ein bisschen zu viel klein-klein gemacht. Aber am Ende lesen sich die Statistiken von ihm dann doch ziemlich gut. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer neuen Rubrik für die Sommerpause. Und zwar, wir haben es auf Insta schon angeteasert, Transfer-Tinder. Yes. Und ja, bei Tinder, ich denke, ihr wisst alle, was Tinder ist. Beim Transfer-Tinder suchen wir eben neue Spieler für Hannover 96. Und bei Tinder ist das ja immer ganz unterschiedlich. Man sucht ja auch mal nach schönen Zusammenkünften, die aber nicht so so lange wären. Man sucht aber auch mal nach der großen Liebe, nach etwas längerem. Ja, und man findet da verschiedene Profile mit verschiedenen Vorzügen. Und das transferieren wir jetzt mal auf den Transfermarkt. Und ihr sollt, also Fabian und Gianni, ihr sollt gleich tindern.
Geil, wir dürfen buzzern.
Und ihr zu Hause tindert natürlich im Kopf mit. Und zwar stelle ich euch jetzt immer Spielerprofile vor und ihr müsst halt relativ kurz und knackig, so wie man das bei Tinder eben auch macht, entscheiden. Ne? Swipet ihr das in die grüne Richtung oder in die rote Richtung? Wenn ihr euch für den Spieler entscheidet und den gerne zu 96 holen wollen würdet, klingt das so. Und wenn ihr euch gegen den Spieler entscheidet, klingt das so. Sehr schön, okay. Wir fangen mit der Torwartposition an und wir konzentrieren uns heute wirklich nur auf Spieler, die in der Gerüchteküche tatsächlich schon gekocht werden aktuell. Wir haben heute keinen Vorschlag oder sowas für euch mitgebracht, sondern wir gehen wirklich jetzt nur die Namen durch, die aktuell auch gespielt werden als Gerücht. Und in der nächsten Woche kann das vielleicht schon ganz anders aussehen. Wir haben auch bei Instagram gesehen, ihr habt das schon ganz viele Namen auch geschickt, die man hier mal bei Tinder durchspielen kann. Vielen Dank dafür. Macht das gerne weiter. Also wenn euch Spieler begegnen, die für unser Transfer-Tinder in Frage kommen könnten, schickt uns das gerne zu und dann tindern wir die mal für euch durch.
Denkt ja auch immer dran, Titz hört zu. Bolt jetzt wahrscheinlich auch pflichtgemäß, ne? Also ein paar Input-Spieler können wir ja nochmal.
Genau, geben, wie ne? Geil wäre das, wenn ihr so einen underrated Vorschlag macht und der am Ende kommt.
Kai Havertz zum Beispiel.
Könnt ihr euch dann auf eure Fahne schreiben. So, wir fangen mit der Torhüter-Position an und da machen wir das jetzt wirklich ausnahmsweise mal so, dass ich euch die drei Profile hintereinander vorstelle und ihr dann, weil es gibt ja nur diesen einen Platz, wir werden ja jetzt nicht mehrere Keeper sozusagen für die Eins holen, sondern wir suchen eine neue Eins. Mhm. Ne, ganz kurz nebenbei für die Hörer, Leo Weinkauf, womöglich kurz vor Verlängerung, würde uns natürlich freuen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich würde es ihm auch einfach so gönnen, mal irgendwo fest Nummer Eins zu sein, aber das nur am Rande. Wir suchen eine neue Nummer Eins, eine Nachfolge für Nahuel Neu und da werden seit jetzt auch schon längerer Zeit drei Namen gehandelt, die ich euch mal kurz vorstellen möchte. Also, es gibt zum einen Florian Kastenmeier, 28 Jahre, 1,91 Meter groß, käme von der Fortuna Düsseldorf, ablösefrei, hat einen Marktwert von 1 Million und hat in der vergangenen Saison 32 Spiele gemacht. Er wäre so der Typ Führungsspieler mit Erfahrung und er geht voran und er hat eben eine Aura. Der zweite Torhüter ist Florian Hellstern. Florian Hellstern ist 18 Jahre und hat jetzt in der vergangenen Saison beim VfB Stuttgart 2 gespielt und ist 1,86 Meter groß. Hat 26 Spiele gemacht und hat aber dort bei Stuttgart noch einen Vertrag bis 2030 und hat bereits einen Marktwert von 4 Millionen Euro und ist eher so der Typ mitspielender Keeper. So wie Nahuel Neu ungefähr, ne? Und dann haben wir Tom Ritzi-Hülsmann. Was ist übrigens Ritzi für ein geiler zweiter Name, Fabian? Ich hab so gedacht, du bist ja vor kurzem Vater geworden. Ritzi wäre doch auch noch geil gewesen, oder? Mit TZ und Y.
War auf Platz 2.
Okay. Ja. Tom Ritzi-Hülsmann, 22 Jahre alt, spielt in Österreich bei Hartberg. Und jetzt kommt's. Der ist 2,05 Meter groß.
Der 2,05 Meter Mann Ritzi von Hartberg.
Genau. Hat dort einen Vertrag bis 2027. Und einen Marktwert von 1,5 Millionen. Seine Stärke liegt vor allen Dingen da, mit, ist logisch, bei 2,05 Meter hohe Bälle runterzufangen und auch auf der Linie halt sehr stark, weil er eben weit in die Ecken kommt. Also Florian Kastenmeier, Florian Hellstern oder Tom Ritzi-Hülsmann. Wollt ihr noch kurz Zahlen haben, was Paraden und was Passgenauigkeit angeht?
Oder habt ihr euch schon entschieden? Ich bin da schon recht entschieden in der
Frage. Okay, sehr gut. Dann fangen wir mal an. Johnny, Florian Kastenmeier. It's a match. Okay, Fabian, Florian Kastenmeier. Okay, it's a match. Florian Hellstern, 18 Jahre von VfB Stuttgart 2. Oh, Johnny direkt gebuzzert. Beide weggeswiped und Tom Ritzi-Hülsmann aus Österreich. Okay, Ganz kurze Begründung, warum habt ihr euch für Carsten Meyer entschieden?
Ich möchte einen Leader hinten im Kasten haben. Ich habe nach der Saison mit Neu zwar nicht die Schnauze voll, junge, talentierte Spieler in den Reihen zu haben, aber ich finde, man hat im Saisonverlauf gespürt, dass uns hinten im Kasten einer gut tun würde, der ja, die nötige Ruhe mitbringt und hier und da vielleicht auch mal eine Ansage verteilt.
Ja, bin ich total bei dir. Erstens heißt der Mann Kastenmeier, deswegen gehört er auch irgendwie ins Tor. Aber nee, ich muss sagen, der hat mir jetzt auch rund um den Abstieg von der Fortuna einen extrem sympathischen, verbundenen Auftritt hingelegt, hat sich jetzt entschieden, nicht bei der Fortuna zu bleiben. Wenn die Alternative ist, sich für ein paar Spiele mit Tune bei Werder auf die Bank zu setzen, dann fände ich das total schade für so jemanden, der auch eine Kurve mitreißen kann. Und wir sind bei 96 und wir haben eine Torwarttradition und die Torhüter stehen bei uns lange im Tor und das möchte ich irgendwie auch wieder.
Bin ich ganz bei euch, hätte ich auch genauso gewählt. Gut, dann machen wir weiter. Jetzt gehen wir mal eine Reihe nach vorne und zwar, nee, zwei Reihen nach vorne ins zentrale defensive Mittelfeld. Da haben wir mit Samuele Di Benedetto, ein Deutsch-Italiener. Der ist 20 Jahre alt, hat in der vergangenen Saison bei VfB Stuttgart 2 gespielt und dort die zentrale defensive bekleidet, ist ein Linksfuß, hat 34 Spiele gemacht, davon 0 Tore und eine Torvorlage beigesteuert, hat mit 14 gelben Karten bester Fabian-Kunze-Manier da ordentlich was weggeschrubbt, hat eine Passgenauigkeit von 85%, was nicht verkehrt ist für die Position, hat teilweise schon U17, U18 und U19 Nationalmannschaft gespielt, wäre ablösefrei zu haben, hat einen Marktwert von 700.000 Euro. Kleiner Downer, Peine Ost will ihn auch scheinbar, ist auch mit im Rennen. Und mich erinnert das Ganze so ein bisschen, wenn es denn in Frage käme überhaupt, an so eine Enzo Leopold Light-Variante. Der kam auch ungefähr damals in dem Alter von Freiburg 2, ihr erinnert euch, ähnliche Position, so ähnliche Erfahrungen, die er mitbringt. Johnny, was sagst du? Fabian?
Oh, okay. Ja, kann ich tatsächlich auch begründen. Ich finde den Vergleich mit Leopold finde ich echt top. Aber man kann ihn, finde ich, genauso auch mit Franz Roggo vergleichen.
Yes.
Dortmund 2. Für mich macht es nicht wirklich Sinn, auf der Enzo-Position jetzt noch so einen Jungen ranzuholen. Das wäre dann irgendwie einer, der steht mit einem Roggo zusammen auf einer Treppenstufe. Ich wünsche mir da einen gesetzten Mann und er wäre für mich nicht klar gesetzt.
Für mich ist das ja auch immer noch eine potenzielle Position für STT. Und dann hast du zwei Leute, die da hinter ihm stehen, auch mit Roggo. Und das würde ich nicht verstehen, außer du würdest jetzt Roggo abgeben und würdest sagen, Benedetto nimmt jetzt diese Rolle ein.
Gut, dann, ja.
Ne, dann bist du vielleicht in der Situation, dass du ihn ablösefrei nehmen kannst. Kann ein Szenario sein, weil ich glaube, ein Roggo hat sich viel mehr versprochen und ein Titz sich vielleicht von ihm auch. Und deswegen ist es vielleicht potenziell was. Aber jetzt in der aktuellen Situation mit dem aktuellen Kader, wie er da steht, wäre er über.
Okay, bin ich auch wieder bei euch. Sehr gut. Jetzt gehen wir nach vorne auf die Rechtsaußen. Und zwar hat Jonas Bolt ja Kontakte nach Leverkusen. Simon Rolfes ist dort sein Nachfolger und die stehen im Austausch. Und Farid Alfa Ruprecht kehrt da aus Bochum zurück. Wir kennen ihn leider nur zu gut, weil er uns eben ein schönes Ding in einem sehr wichtigen Spiel eingeschweißt hat. Wir haben vor ein paar Folgen auch über ihn geredet, weil er eben der schnellste Spieler der abgelaufenen Saison war in der zweiten Bundesliga. Farid Alfa Ruprecht ist 20 Jahre alt, 1,81 Meter groß, es gehört eben Leverkusen und es scheint so, als wollen die ihn gerne nochmal irgendwo zwischenparken und ausleihen. Er ist in Anführungsstrichen nur auf 26 Einsätze gekommen in der vergangenen Saison, davon sehr viele auch von der Bank, hat in 26 Spielen 3 Tore geschossen und 2 Vorlagen geliefert. Er hat einen Vertrag bis 2030. Und einen Marktwert von 3 Millionen. Seine Attribute sind so, er ist ein Flitzer auf jeden Fall und er ist auf jeden Fall ein herausragender Pressing-Spieler natürlich mit seiner Geschwindigkeit. Farid Alfa Ruprecht, Fabian, was sagst du? Oha, getindert. Und Johnny? Oh, zwei verschiedene. Stark. Endlich mal. Fabian, warum würdest du ihn gerne mal daten?
Die letzten Spiele bei Bochum hat er extrem gut gemacht. Und das war die Phase, in der Bochum keinen Druck mehr hatte. Und ich hoffe, dass er jetzt weiß, was in ihm steckt und dass man das vielleicht so rüberholen kann, ne? Dass er seine Leichtigkeit behält und dass wir das dann vielleicht für uns wirklich nutzen können, weil ich glaube, dann ist er ein unglaublich starker Spieler, den wir vielleicht auf den Außen nicht bekommen würden, wenn wir ihn fest zu uns transferieren wollen würden. Und diese Position auf der Außen ist für mich fürs Mannschaftsgefüge jetzt nicht zwingend so notwendig, dass wir sie wieder fest besetzen müssten. Also am ehesten so ein Raum für Nachwuchsspieler.
Ich bin dagegen. Ich halte Alpha Ruprecht nicht für den Spieler, den wir auf der Position benötigen. Ja klar, durch die Kontakte nach Leverkusen ist der Name wahrscheinlich irgendwo präsent geworden. Ich hoffe aber, dass die Spur, der da irgendwo nachgegangen wurde, so ein bisschen falsch abgebogen ist und dass wir vielleicht eher mit einem anderen Spieler in Kontakt kommen, der zu Leverkusen zurückkehrt. Das ist der sogenannte Abdoulaye Faye. Ist ein Innenverteidiger, Linksfuß, 21 Jahre alt, hat einen Marktwert von 4,5 Millionen und war letztes Jahr in der Ligue 1 in Frankreich aktiv, beim FC Lorient. Ja, der kommt jetzt zu Leverkusen zurück, würde vom Profil auf jeden Fall genau da reinpassen, wo wir noch Potenzial benötigen. Von daher, Alpha Ruprecht, ja, guter Kicker, ist schnell, rein von den, ich sag mal, von den Scorern hat er mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Das Tor in Bochum trägt da irgendwo so ein bisschen zu bei, dass ich den roten Buzzer gedrückt habe. Nee, ich hoffe, dass wir dahingehend wirklich falsch abgebogen sind und hoffentlich Interesse an einer Leihe von Faye haben.
Ich predikte mal jetzt zum Start der Saison, es werden vermutlich mehr als ein Leverkusener nächstes Jahr bei uns spielen.
Ja, ist echt spannend, mal in den Kader zu gucken. Würde ich jetzt heute aber nicht machen, können wir vielleicht...
Genau, nehmen wir in die nächsten Tinder-Runden dann mit auf. Ich hätte ihn auch nicht eingepackt. Mir hat er auch zu wenig bei Bochum jetzt performt, als dass er dann bei uns performen muss, so nächste Saison. Für mich ist er auch jetzt, also neben Bundo und, wir haben eben über ihn geredet, Jokota, jetzt nicht die zwingende dritte Option für den rechten Flügel, ehrlich gesagt. Also ich sehe gar nicht, dass der bei uns viel mehr Einsätze kommt. Von daher hätte ich ihn auch nicht genommen. So, letzter Tinder für euch ist ein alter Bekannter, und zwar Cedric Teuchert. Der hat sich, glaube ich, relativ selber ins Spiel gebracht. In einem Transfermarkt-Interview hat er gesagt, ja, sein Vertrag bei St. Louis City in der MLS läuft ja jetzt aus und er fühlt sich mit 29 Jahren in seiner Prime und sucht nochmal nach großen Aufgaben und er wohnt ja jetzt wieder in Hannover mit seiner Familie und es wäre so schön. Er könnte sich durchaus vorstellen, hier nochmal zurückzukommen. Ehrlich gesagt, wurde es dann doch ziemlich größer gespielt in den Medien, als ich es erstmal genommen habe, weil für mich klang das so, okay, da bringt sich nochmal jemand irgendwie in Stellung, wo wahrscheinlich seine Frau sagt, ach, der Kindergarten ist doch da so nett für unsere Tochter. Also der hat von 2019 bis 2020 schon bei uns gespielt, damals als Laie. Da kam er 2022 nochmal wieder für 2 Jahre und hat da auch ziemlich gute Statistiken gesammelt. Wir erinnern uns vor allen Dingen an seine Qualität vom Elfmeterpunkt. Das hätten wir jetzt in der vergangenen Saison ehrlicherweise gebraucht. Er hat in 42 Spielen für St. Louis jetzt aber auch nur 8 Tore und 6 Vorlagen gesammelt, was in der MLS jetzt auch nicht der absolute Oberbringer ist. Aktuell, die Saison in den USA hat ja im Februar angefangen, ist er auf 10 Einsätze in dieser laufenden Saison jetzt gekommen, davon nur 4 von Anfang an und hat 0 Tore geschossen und 1 Vorlage gemacht. Also das klingt für mich jetzt nicht unbedingt nach Prime. Er wäre aber ablösefrei, hat noch einen Marktwert von 2 Millionen und seine Visitenkarte, da steht sozusagen drauf, der Rückkehrer, der auch Elfmeterqualität mitbringt. Fabian, was würdest du sagen? Johnny? Okay, auch da sind sie sich wieder uneins. Fabian, was willst du von Cedric?
Ach, eigentlich will ich von ihm nur, dass er die zweite Reihe irgendwie gut bekleidet.
So à la Nielsen jetzt quasi?
Ja, genau, ehrlicherweise schon, weil wenn du jetzt jemanden so günstig bekommst, vielleicht der 29 Jahre nur ist, und der sich vielleicht dann auch mit seiner Rolle da zufrieden gibt oder seiner Rolle bewusst ist, dann kann das jemand sein, der dir helfen kann. So, ne? Und dann ist das Risiko vielleicht relativ gering. Wahrscheinlichkeit ist bei mir aber trotzdem bei 0%, weil 96 hätte ja vielleicht dann auch schon mal reagieren können. Da hat sich ja überhaupt gar nichts und gar keiner gerührt. Und ich glaube auch nicht wirklich dran, ne? Weil so aufgewärmt ist ja, wir sind ja bei Tinder auch nicht immer so das ganz große Highlight, da stellt sich dann ja oft auch heraus irgendwann, ne?
Boah, da hat man die Ex tatsächlich nochmal gefunden.
Ja, genau, da ist die Ex jetzt bei Tinder aufgetaucht und irgendwie sind ja romantische Gefühle und es waren auch die meisten Tore, die man jemals geschossen hat in den letzten Jahren. Aber ja. Ne, wie gesagt,
aber du bist drauf reingefallen. Du hast dich von den alten Gefühlen gerade ein bisschen locken lassen.
Ja, genau, für die zweite Reihe.
Okay. Johnny?
Nee, ich bin da eher abgestumpft, direkt auf einen roten Buzzer. Ich habe keinen Bock auf eine Rückholaktion und habe ja gerade auch schon gesagt, Torwartposition und in der zentralen defensiven Position von Enzo hätte ich gern, ich sag mal, eher gestandene Profis. Wenn wir jetzt mit Blick auf die dritte Position im Sturm blicken, würde ich mir die gerne freihalten für einen jungen Hungrigen aus der Akademie. Beispielsweise Dennis Husser, beispielsweise
sehr guter Punkt, ja.
Vogel, Hobrecht, da sind genügend Jungs bei uns in der Akademie, die ruhig ein bisschen Raum haben sollten, um hier und da mal dazu zu stoßen. Von daher, wenn wir dann Teuchert reinholen, der dann den Platz 3 einnimmt, dann blockierst du den halt wieder für deinen Nachwuchs, was wir hoffentlich nicht tun.
Bin ich ja auch gut, jetzt, bei dir.
Hast du mich auch überzeugt und ich schicke in die U23 zu Balemann.
Ja, das ist doch auch ein schönes Match.
Ja, dann können sie wieder zurückziehen und sind wieder in Hannover, was genau. Ja schön ist.
Genau.
Und dann kann er da seine Buden machen. Ja, sehr gut. Nee, ich hätte ihn auch, also nee. Teuchert nicht nochmal, das wäre ja die dritte Aufwärmaktion, dass er ist jetzt über den Zenit hinweg, auch nach so einer Zeit in der MLS, dass für die Elfmeter wäre es gut, aber da wünsche ich mir dann doch auf dem Transfermarkt irgendwie andere Spieler, die das dann in der nächsten Saison für uns erledigen. Gut, dann war das die Update-Folge für diese Woche. Wir sind gespannt, was jetzt in der neuen Woche passiert. Wir hoffen mal auf so ein, zwei fixe neue Transfers vielleicht oder auf das eine oder andere neue Gerücht, was wir dann nächste Woche für euch tindern können. Und denen, die heiß auf die WM sind, wünschen wir einen schönen WM-Start. Wir hoffen, dass der Sommer dazu dann jetzt auch mal ein bisschen konstanter kommt. Denen, die keinen Bock auf WM haben, wünschen wir eine gute, weitere gute fußballfreie Zeit, eine schöne Sommerpause. Und ihr hört uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Peace, alles Gute.
Ciao, ciao. Ciao. Thank you.